Sukhota. Kultur,
wo unter tut geht.
Herzlich willkommen an Bord, meine Damen und Herren. Im Namen der Subcutan Crew begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung. Nehmen Sie Platz, schalten Sie Ihre Mobiltelefone aus und schnallen Sie sich an. Wir starten in Kürze.
Wann bist du das letzte Mal in einem Flugzeug gesessen und hast so eine Begrüßung gehört? Bei mir ist es knapp ein Jahr her. Ich bin also einer von diesen 50 Millionen Menschen, die im Jahr 2017 an den drei grössten Schweizer Flughäfen Genf, Basel und Zürich in ein Flugzeug gestiegen sind. Wir fliegen extrem viel, Tendenz steigend. Was die Folgen davon sind, darüber reden wir in der nächsten halben Stunde subkutan. Am Mikrofon im Cockpit, Zita Bauer.
Subkutan.
So ärgerlich. Kommt man voller Vorfreude auf die Ferien an den Flughafen und dann ist der Flug gestrichen. Was aber ist eigentlich der Grund für gestrichene Flüge? Unsere Redaktorin Monika Hofmann hat beim Bundesamt für Zivilluftfahrt kurz Bazel nachgefragt.
Das Bazel ist in Ittigen in einem grossen Holzgebäude mit hellem Innenhof. Der Kommunikationschef Urs Holderegger führt mich direkt in sein Büro und zeigt mir auf seinem PC zuerst mal ein Flugradar. Der Radar hat ein paar Sekunden Verzögerung zur Rechtzeit und zeigt die gesamten Flugbewegungen auf der Welt, respektive alle Flugzeuge, die ein Funkgerät, einen Transponder, haben. Der Transponder nimmt Signal auf und leitet sie automatisch weiter. So können alle Flugzeuge geortet werden. Wir zoomen zur Schweiz. Auch bei uns nimmt die Nachfrage für Flüge stetig zu. Ich frage Urs Holderegger, welche Auswirkungen die grosse Nachfrage auf den Flugraum Schweiz hat.
Ja, die zentrale Auswirkung, dass wir natürlich auch einen dichteren Luftverkehr haben den Tag durch, am Abend ebenfalls. Der Luftraum für die Schweiz ist auch in der Nacht nicht gesperrt. Also die internationalen Flüge finden auch während der Nacht statt. Und man merkt das natürlich auch bei den Flugverkehrskontrollen. Die Belastung hat wieder zugenommen vom Luftverkehr.
Die Belastung hat wieder zugenommen, sagt Urs Holderegger. Anfangs der 2000er Jahre hat es einen grossen Einbruch gegeben im Luftverkehr über der Schweiz. Die Schuld daran sind das Grounding von Swissair, 9-11 und die Finanzkrise gewesen. Heute sind wir erst wieder auf dem Niveau von denen, was die Anzahl Flüger in der Luft angeht, sagt Urs Holderegger. Aber die Passagierzahl hat sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Weil die Flugzeuge aber grösser wurden, hat es nicht mehr Flugverkehr gegeben im Luftraum Schweiz. Wie ist denn der Luftraum über der Schweiz genau organisiert?
Also es gibt ja nicht nur für die Schweiz eigentliche Luftwege. Wir haben ein europäisches Luftstraßensystem, wo eigentlich fast wie eine Autobahn, kann man sich das vorstellen. Flugzeuge gehen in die eine Richtung von Süden nach Norden und in die andere Richtung kommen sie zurück. Und gleichzeitig natürlich das in allen Himmelsrichtungen. Und das kann man sich vorstellen wie ein grosses Autobahnnetz. Und von diesem Autobahnnetz gibt es Ausfahrten, es gibt Einfahrten, die dann auf unsere Landesflughäfen gehen, wo man den Verkehr aus der grossen Höhe anfängt, abnehmen, staffeln und dass sie dann dort in Zürich oder in Genf landen können.
Die Flugstrassen über Europa werden von Eurocontrol geregelt. Eurocontrol ist die Organisation, die die Koordination vom Luftraum über Europa übernimmt. Der europäische Luftraum ist in Blöcke gegliedert. Ein Block ist über der Schweiz mit kleinen Überlappungen zu den angrenzenden Ländern. Für diesen Block ist die Organisation SkyGuide zuständig. SkyGuide ist verantwortlich für die Schweizer Flugsicherheit. Und genau die Sicherheit wird zum Problem, wenn der Flugverkehr so weiter wächst. Nicht unbedingt die Sicherheit auf diesen Flugstrassen hoch oben, sondern die Sicherheit beim An- und Abflug, also bei den Flughäfen.
Ein Flugplatz hat immer eine bestimmte Kapazität, die er am Boden hat. Wenn jetzt schon sagen wir, 50, 60 Flüger am Boden stehen auf einem Flugplatz und nicht weg können und gleichzeitig sollten in der nächsten Stunde noch 30 landen, dann gibt das ein massives Problem für den Flugplatz.
Vorrang haben natürlich immer die Flugzeuge, die in der Luft sind, weil die eine limitierte Menge Treibstoff haben. So kann es näher dazu führen, dass Flüge gestrichen werden, weil man zuerst andere muss landen. Wie gross ist die Kapazität von unseren drei grossen Schweizer Flughäfen, Zürich, Genf und Basel?
Ja, wir haben unterschiedliche Situationen. Der Flughafen Basel, der ja trinational betrieben wird, dort ist eigentlich die Kapazitätsgrenze noch lange nicht erreicht. In Genf, wo nur eine Piste hat, ist man schon ziemlich am Anschlag. In Zürich ist man einfach zu den Spitzenzeiten am Anschlag. Da gäbe es am Nachmittag um 3 oder um 2, 3 hat man noch genug führige Möglichkeiten, wo man Flugzeuge starten und landen kann. Aber zu den Spitzenzeiten, so von 6 bis 9 und so, ist der Flughafen ebenfalls von der Kapazität her eigentlich bald am Limit.
Wenn die Flughäfen so am Limit sind, wie plant man die Zukunft? Der Flugverkehr nimmt in Europa momentan pro Jahr 3% zu. Das ist gegenüber anderen Kontinenten wenig, aber für so kleine Flughäfen, wie wir in der Schweiz haben, wird das zum Problem. Wenn die Infrastruktur nicht mehr läuft, noch mehr zu wachsen, was wird passieren?
Da kann ich mir vorstellen, wenn es dann mal einmal klopft, oder vielleicht auch zweimal, dass das vielleicht bei den Leuten gleich einmal ein bisschen zum Umdenken führt und dass man sagt, so quasi die Anspruchshaltung, ich kann von hier nach London fliegen und mehr wie 50 Franken zahle ich sicher nicht, dass sich das vielleicht wieder ein bisschen verändert und dann sind wir plötzlich wieder bei dieser Frage von der Kapazität.
Der Urs Holderegger vom Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazel über die Kapazitätsgrenze von Schweizer Flughäfen. Den Link zum Flugradar und Infos zu den erwähnten Organisationen findest du auf unserer Homepage rabe.ch/subkutan. In fremde Länder reisen und dafür noch gezahlt werden. Flight Attendant tönt nach einem Traumjob. Da ist es aber nur bedingt. Mehr dazu nach Pink Floyd mit «Learning to Fly».
Call for the American Regiment Pouch. I'm ready to vapor trail in the empty air. Across the clouds I see my shadow fly. Out of the corner of my watering eye, a dream unthreatened by the morning light. Could blow this soul right through the roof of the night. There's no sensation.
Ein freundliches Grüezi, ein Tomatensaft und auf Wiedersehen. Das war so ziemlich das Einzige, was ich auf meinem letzten Flug in die Ferien von der Flight Attendants an Bord mitbekommen habe.
Man sieht von außen wirklich nicht mehr, als dass man mit dem Wägeli durch den Gang fährt und Kaffee und Gipfel verteilt. Es hat aber wirklich mehr damit zu tun. Also wir sind für die Sicherheit verantwortlich auf dem Flüger und es ist weitaus mehr als Kaffee servieren.
Das ist Pauline Käser. Sie hat nach der Matura ein Jahr lang als Flight Attendant bei der Swiss gearbeitet. Sie weiss also gut, was heisst, heute zu Paris, morgen zu Tel Aviv zu sein.
Es ist ein Traumberuf, glaube ich, zum Reinschauen, zum Erfahrungen sammeln, aber ein Traumberuf fürs Leben ist es nicht.
Es ist ein Traumberuf auf die Zeit, meint Pauline Käser. Weil mit den unregelmässigen Arbeitszeiten und dem Jetlag ist ein Privatleben nur schwierig zu vereinbaren. Sie hat nach der Matur ein Jahr lang bei einer Schweizer Fluggesellschaft gearbeitet. Einen typischen Arbeitsalltag als Flight Attendant gibt es nicht.
Das ist, glaube ich, der Reiz an diesem Job. Man kann denken, es hast Alltag in vier Flüge und das muss doch immer etwas gleich sein, aber das ist nie das Gleiche, weil es ist je nach Destination und so ganz anders. Aber es gibt natürlich die Teile, die immer gleich sind. Wie du zum Flughafen kommst, wie du dich dort anmeldest, du hast ein Briefing vor dem Flug. Dann, was auf dem Flüger vorbereitet ist, das sind so strukturierte Sachen. Aber auch die sind nicht immer gleich. Dann fehlt dort etwas, dann musst du dort etwas anderes koordinieren. Du bist Alltag in einem neuen Team.
Als Flight Attendant ist man als erstes für die Sicherheit der Gäste an Bord zuständig. So wissen die Flight Attendants, wie man einen Brand in einem Flugzeug löscht oder wie alle Gäste bei einer Notlandung auf dem Wasser evakuiert werden. Der Service gehört auch zum Beruf, der ist aber sekundär.
Wir sind für die Sicherheit verantwortlich auf dem Flüger. Und das ist nicht einfach, wenn einmal etwas passiert, das passiert ja eh nichts. Du musst die Leute im Auge behalten, wenn es jemandem schlecht geht, wenn jemand krank ist.
Die Grundausbildung zur Flight Attendant geht 3 Monate. Die ganze Ausbildung 1 Jahr. In der ersten Woche lernt man Theorie über Service und Sicherheit an Bord. Es folgt die praktische Ausbildung auf der Kurzstrecke und später dann auf der Langstrecke. Am Anfang bedeutet das vor allem eins: ganz viele Kurzstreckenflüge in Europa.
Am Tag kann man bis zu 4 Kurzstreckenflüge machen. Und das ist dann, fliegt man an eine Destination, heim, nochmal an eine Destination und wieder heim.
Mit immer mehr Passagieren bleibt immer weniger Zeit für Pause für die Flight Attendants, meint Pauline Käser.
Auf der Kurzstrecke hast du fast keine Chance für Pausen. Also es gibt Tage, dann, wenn du lange Wartezeiten hast, wenn du Verspätung machst, wenn es ein Problem ist an der Maschine, dann hockst du schon mal eine Stunde rum. Und nachher tust du dann aber wieder 6 Stunden arbeiten, ohne wirklich eine Pause. Man erkämpft sich dann fast so eine kurze 10 Minuten zur Mittagspause oder so.
Insgesamt stellt Pauline Käser fest, dass das Fliegen immer mehr zu einer Gewohnheit wird. So wie das Pendeln mit dem Zug oder Bus. Wegen der günstigen Ticketpreise reisen viel mehr Leute mit dem Flugzeug und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeit in der Luft.
Ich glaube, ich bin in dieser Zeit, weil ich nur ein Jahr dort war, so geflogen, es war immer voll. Und dann gibt es die Sommermonate, dann ist es übervoll. dann ist es so, dass man Gepäck wieder ausladen muss, dass man Leute wieder ausladen muss, dass die Leute unzufrieden sind, dass man Verspätung macht. Dann gibt es die Wintermonate, die auch voll sind, dann macht man Verspätung wegen dem Eis. Also es ist eine Hektik gekommen, glaube ich, in die Fliegerei, wo ich auch von anderen Flight Attendants weiss, die einfach sagen, es ist hektischer geworden und das macht es auch anstrengend als Beruf und nicht ein Hobby, wie man gerne sagt.
Während ihrem Jahr als Flight Attendant hat sie ein paar lustige, aber nicht immer einfache Erlebnisse mit den Gästen an Bord gehabt. Sie meint, sie sei geduldiger geworden und hat viel gelernt im Umgang mit Menschen.
Die Kämpfe um die Notausgangreihen. Die Leute finden es super lässig, dass die 10 cm mehr Platz haben auf der Kurzstrecke zum Beispiel und krallen sich die Sitze und dann merken sie, dass sie nichts unter den Sitz tun dürfen. Und da habe ich elendlange Diskussionen mit Leuten geführt, auch weil das Vorschrift ist und wir halten uns an die Vorschriften. Und also die sind ja nicht einfach für nichts da, die Vorschriften. Und wenn man dann da muss diskutieren mit den Leuten, was sie jetzt dürfen und was nicht, dann habe ich wirklich ganz lustige Sachen erlebt, wenn ich die Jacke wollte aufziehen, dass dann eine Dame gekommen ist und «Don't touch my fur». Und dass eine Handtasche dann keine Handtasche war, sondern ein Louis Vuitton, das erlebt man dann schon auch. Und also es macht schmutzeln. Ich war nie hässig mit den Passagieren. Das bringt auch nichts.
Trotz Jetlag, langen Arbeitstagen und wenig Privatleben würde Pauline Käser die Erfahrung als Flight Attendant neunisch machen. Aber länger als ein Jahr würde sie nicht auf dem Beruf arbeiten.
Man bewirbt sich ja nicht als Flight Attendant, weil man einen Job braucht und man macht einfach mal etwas. Man weiss, was auf einen zukommt und man kann sich ein bisschen einschätzen. Und man nimmt ja das auch gerne in Kauf, dass man ja, man sieht etwas von der Welt, das ist ganz klar. Man lernt Leute und Kulturen kennen, auf eine Art, wo man sonst nicht würde.
Die Pauline Käser, ehemalige Flight Attendant, im Gespräch mit unserem Redaktor Fabio Di Nardo. Dass Fliegen nicht balsam für die Umwelt ist, da ist mittlerweile den meisten klar. Was man dagegen machen kann, hören wir in 2 Minuten.
Sie zwei Freunde in einem Sportflugzeug einen Alpenflug machen. Fliegen auf zu den Gipfeln und durch ab den Gletscher nachher. Hinten sitzt der Passagier, der steuert, der sitzt vor. Und es rattert und brummt um sie herum der Motor. Da ruft der, der hinten sitzt, schau, das Benzin geht aus, musst landen. Wie was sagst, ruft der Pilot, los, ich hab dich nicht verstanden. Wie was hast du gesagt, ruft der hinten, warum landest du nicht sofort? Red doch Leute, ruft der vorne, bei dem Krach höre ich kein Wort. Ich versteh's nicht, ruft der hinten, warum machst du's nicht, bist du dagegen? Ich versteh's nicht, ruft der vorne, musst mir's wirklich lauter sagen. Wie was sagst, ruft dieser Lu, der Tank ist leer, du fliegst nicht weit. Los, bei dem Ortsdonnerslärmen, ruft der vorne, höre ich nichts. Aber los doch, ruft auch hinten, Gottfried Stutz, wir haben nicht die Welle. Du nicht aufgeregt, ruft auch vorne, red doch Lüter, Gottfertelli. Los, ruft diese, wenn wir jetzt nicht landen, gehen wir ins Tal. Gehören gäng noch nichts, ruft einer, los, begreif doch das einmal. So hat im Motor Lärme, der Pilot hat nicht verstanden, dass ihm jetzt das Benzin könnte ausgehen und dass er sofort sollte landen. Da aufs Mal wird's plötzlich still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man es hat verstanden, haben sie beide nichts mehr gesagt.
Rabe.
95,6.
Du hörst Radio Rabe und wir fliegen heute zusammen Richtung Mittag. Und wir fliegen nicht allein. Jahr für Jahr steigen immer mehr Leute ins Flugzeug. Und die, wir haben es bei Manimatter gehört, brauchen Treibstoff zum Fliegen. Treibstoff, wo CO2 und andere Schadstoffe in die Erdatmosphäre ausstoßen. Fürs Klima verheerend. Es kann nicht sein, dass sich die Passagiere aus jeder Verantwortung ziehen, findet die Organisation MyClimate. MyClimate hat darum ein Kompensationsprinzip eingeführt. Wie und ob das funktioniert, hat unser Redaktor Ralf Natter von MyClimate wissen.
Den persönlichen CO2-Fußabdruck, den man mit einem Flug hinterlässt, kann man einfach berechnen. Grundsätzlich kann man sagen, er wird grösser, je weiter man fliegt. Und wenn das Flugzeug schlecht ausgebucht ist, vergrößert sich der Fußabdruck nochmal. Ob man also Economy oder First Class fliegt, spielt darum auch eine Rolle. Je mehr Platz man selber beansprucht, desto weniger andere Passagiere haben Platz im Flugzeug, die helfen könnten, CO2-Emissionen zu teilen. Alle diese Faktoren ergänzen den persönlichen Wert von CO2-Emissionen für den Flug.
Und diesen Wert, diesen CO2-Emissionen, geben wir einen Preis. Um diesen Kompensationszahlungen unterstützen wir weltweit Projekte, die mindestens genauso viel CO2 einsparen, wie Sie mit Ihrem Flug verursacht haben.
Das klingt doch ganz wunderbar. Ich zahle Geld an MyClimate und kann dafür ohne Gewissensbiss in der Weltgeschichte herumfliegen. Bern-Sydney kostet mich so in der Economy Class zusätzliche 200 Franken Kompensationsgebühren und Bern-London sogar nur 11 Franken. So funktioniert das natürlich nicht, meinte Kai Landwehr von MyClimate.
Mit einer Kompensation erwerben Sie nicht ein Verschmutzungsrecht, sodass Sie sagen, ich habe jetzt kompensiert und jetzt kann ich im Prinzip tun, was ich will. Sondern es geht darum, für unvermeidbare Emissionen Verantwortung zu übernehmen und gemäß des Verursacherprinzips Ihre Umweltfolgen auszugleichen.
Wer CO2 ausstoßt, soll auch für die Schäden zahlen, die das Ihre Umwelt anrichtet, ist die Idee. Momentan übernimmt die Verantwortung nur einen sehr kleinen Teil der Passagiere. Nur ein kleiner einstelliger Prozentbereich der Passagiere kompensiert den CO2-Ausstoß, den sie mit dem Fliegen verursachen. Laut dem Kai Landwehr wird es den Passagieren zu schwer gemacht, zu kompensieren. Oft wird einem die Möglichkeit der CO2-Kompensation gar nicht angezeigt. Und wenn sie angezeigt wird, muss man meistens den ganzen Ablauf mit Anmeldung und Zahlungsdetail nochmal neu machen. Wäre es einfacher zum Kompensieren, würde es vermutlich sehr viel häufiger gemacht, meint der Kai Landwehr. Das zeigen die Beispiele von Mobility und der Schweizer Jugendherberge. Bei beiden kann man CO2-Kompensation schon bei der Buchung mit einem Klick anwählen. Bei Mobility ist jeder dritte gefahrene Kilometer klimaneutral und bei den Jugendherbergen sogar über 50% der Übernachtungen. Bei genauerer Betrachtung von CO2-Kompensationen fällt einem aber sehr schnell eins auf. Wenn man für den eigenen CO2-Ausstoß kompensiert, indem man Klimaschutzprojekte unterstützt, ist nachher trotzdem nicht weniger CO2 in der Luft.
Es ist absolut richtig, wenn Sie einen Flug tätigen, ist das CO2 dieses Fluges in der Luft. Dementsprechend ist es immer die erste Option, CO2-Emissionen zu vermeiden, wo es geht. Manchmal, und das betrifft nicht nur Flüge, sind CO2-Emissionen aber unvermeidbar. Die freiwillige Kompensation ist eine Art Verursachergebühr, die dafür sorgt, dass an anderer Stelle die CO2-Emissionen ausgeglichen werden. Und das Klima ist ein globales System. Dem Klima ist es letztendlich egal, wo CO2-Emissionen entstehen und wo sie nicht entstehen. Und wir haben große Möglichkeiten, weltweit zu verhindern, dass CO2-Emissionen entstehen, indem wir erneuerbare Energien fördern, indem wir Energieeffizienzmaßnahmen fördern.
Eins der Projekte, das von MyClimate unterstützt wird, ist die Förderung von Solarkochern. Weltweit kochen immer noch rund 1 Milliarde Menschen mit Feuerholz. Und bei 3 Mahlzeiten am Tag setzt das enorm viel CO2 frei. Mit den Kompensationszahlungen wird die Herstellung von diesen Solarkochern subventioniert. So könnt ihr zu einem erschwinglichen Preis angeboten werden und verhindert CO2-Ausstoß und das Abholzen von Urwäldern. Das und viele andere Projekte von MyClimate könnten ohne CO2-Kompensationszahlungen gar nicht umgesetzt werden. Mit dem heutigen Stand der Flugtechnik sind CO2-Emissionen beim Fliegen unvermeidbar. Andere Emissionen kann man mit einfachen Mitteln verhindern. Darum ist es sinnvoll, die unvermeidbaren Emissionen zu kompensieren, indem man CO2-Ausstoß an anderen Orten vermindert. Das allein hält den Klimawandel aber noch nicht auf, meint der Kai Landwehr.
Wenn Sie sich wirklich für das Klima einsetzen wollen, dann haben Sie drei Möglichkeiten. Es ist CO2-Emissionen zu vermeiden, wo immer es geht, das heißt, Ihre eigenen Handlungen, Tätigkeiten in Frage zu stellen, muss ich das jetzt tun? Sie können darauf abzielen, Ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, indem Sie nach CO2- oder klimafreundlicheren Alternativen suchen. Beispielsweise bei schönem Wetter, warum muss ich mit dem Auto ins Geschäft fahren? Warum kann ich zum Beispiel nicht das Velo nehmen? Und Sie können schlussendlich Verantwortung für den verbleibenden Rest Ihrer Emissionen übernehmen und diese kompensieren. Idealerweise fürs Klima machen Sie alle drei. So viel vermeiden wie möglich, so gut zu reduzieren wie möglich und komplett zu kompensieren, was dann noch übrig bleibt.
Der Kai Landwehr im Gespräch mit dem Ralf Natter. Und wenn es dich jetzt Wunder nimmt, wie viel CO2 du mit deinem letzten Ferienflug ausgestoßen hast, kannst du das ganz einfach auf der Internetseite von MyClimate berechnen. Den Link dazu findest du auf unserer Homepage rabe.ch/subkutan.
Apropos.
Jede Woche gibt es an dieser Stelle einen Kulturtipp zum Sendungsthema. Heute vom Simon Schwendimann aus dem Kellerkino.
Also zum Thema Fliegen oder eben nicht Fliegen, gescheiter nicht Fliegen, möchte ich einen von der erfolgreichsten Dokumentarfilmen vorstellen, der jetzt in der Schweiz gelaufen ist und vor einem Jahr auch in Deutschland. Und zwar der Film «Weit – Eine Reise um die Welt». Und der Film ist von Gwendoline Weisser und von Patrick Allgäuer. Und er dokumentiert ihre Reise rund um die Welt, ohne je zu fliegen. Und was der Film eindrücklich zeigt und was wohl der Erfolg des Films ausgemacht hat, ist, dass so eine Reise halt viel spannender ist, als nur einfach so schnell von einem Ort zum anderen zu hüpfen. Dass es einfach um Begegnungen geht, um Erleben, Reisen, Leben ist nachher ein Teil und nicht nur einfach schnell hin und her zu chatten, abgesehen von den ökonomischen oder also ökologischen Vorteilen, die das hat, wenn man mit dem Autostopp oder mit dem Schiff reist.
Weit der Filmtipp zum Sendungsthema.
Und soeben, meine Damen und Herren, sind wir am Ende unserer Sendung gelandet. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Den Podcast zum Nachhören gibt's auf rabe.ch/subkutan. Mit in der Crew an Bord waren Monika Hofmann, Fabio Di Nardo und Ralf Natter. Mein Name ist Zita Bauer und im Namen der ganzen Besatzung verabschiede ich mich und hoffe, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.
Subkutan.